Es gibt traurige Nachrichten. Daniel Kahneman ist letzte Woche gestorben, der Nobelpreisträger. Und mit schnelles Denken, langsames Denken hat er für mich einer der wichtigsten Bücher geschrieben, die es in diesem Bereich Psychologie, Marketing, Verkauf überhaupt gibt. Es geht darum, zu analysieren, wie Menschen Entscheidungen treffen. Diese ganzen Denkfehler führt er in diesem Buch aus. Und letzte Woche ist er verstorben im hohen Alter. Und ja, seine Ideen haben sich gut verbreitet. Teilweise im Marketing und im Vertrieb ist noch Luft nach oben. Das ist so unser Job, dafür zu sorgen, dass es noch mehr wird. Aber ne, seine Ideen haben sich schon gut verankert bei den Leuten. Und es gehört so zu den Büchern. Es gibt so ein paar Bücher, die ich jeden Monat lese. Und Daniel Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken, ist so ein Buch, was ich jeden Monat einmal lese oder zumindest höre, als Hörbuch auch sehr empfehlenswert. Als Hörbuch. Und danach denkt man so, okay, man kann überhaupt nicht klar denken. Also, gerade wenn dieses System 1 aktives, ne, dieses sehr intuitive, ne, dieser Autopilot, dann lauern immer wieder bestimmte Denkfehler, die man im Marketing dann wiederum nutzen wird. Und ich werde dir gleich ein paar Core-Ideen vorstellen, also so ein paar Hauptideen, nämlich 10 Stück von Daniel Kahneman, die ja meine Arbeit auch jeden Tag prägen. Also schnelles Denken, langsames Denken, absoluter Buchtipp. Ich bin mir sicher, du hast es wahrscheinlich schon gelesen, aber es ist so ein Gamechanger, auch seine ganzen Experimente, die er gemacht hat, seine Forschung zu diesem Thema. Nutzen wir hier jeden Tag, wenn ich Kundenprojekte durchgehe, wenn ich Webseiten optimiere, Marketing-Funnel oder auch Sales-Skripte. Es geht immer wieder darum, seine Trigger, seine Denkfehler zu nutzen, seine Heuristiken zu nutzen. Ja, was sind überhaupt Heuristiken? Heuristiken sind Denkstrategien, ne? Das heißt, das Gehirn möchte Energie sparen. Ne? Das Hauptding vom Gehirn ist, Energie zu sparen und unser Überleben zu sichern. Und deswegen greift das Gehirn zu Heuristiken, also zu Deutsch, zu Abkürzungen. Einfach um bestimmte Sachen schneller zu erfassen. Das heißt, wir ordnen als Menschen, also du und ich, wir machen das beide, immer Sachen relativ schnell ein, packen das in eine Schublade und denken, ja, so ist es und fertig. So. Oft sind es aber Denkfehler. Das heißt, bei dem System 1 ist es so, dieser Autopilot, wo wir meistens unterwegs sind, so, ja, zack, nehme ich das mal. Oder ich bin auf einer Webseite, scrolle Social Media und dann wirkt oft dieser Autopilot. Das heißt, wir sind schnell begeistert, klicken weg, klicken hin. Und System 2 ist dann eher dieses rationale, logische Denken, dass wir eher nur mal reflektieren, brauche ich das 51. Paar Schuhe wirklich oder brauche ich es nicht? Und bei dem anderen, wenn man sagt, ach Kai, Schuhe, ich habe 51 Stück, Mensch, dann ist es das 52. Los, ne, ich kaufe mir das. Also das ist dieser Modus, wo wir meistens drin sind. So. Und Kahneman hat, ja, Hunderte von diesen Heuristiken zusammengestellt in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Das lohnt sich, man erstreckt sich dann immer wieder selber. Ich kriege ja auch oft die Frage, ja Matthias, fällst du denn selber in dem Sinne drauf rein? Erkenne ich das selber im Alltag? Ja, ne? Also manchmal denke ich mir auch selber so, ach Mensch, da ist der Frame gesetzt, da ist der Anker gesetzt, finde ich cool, finde ich spannend und kaufe dann gerade deshalb, also ich kaufe gerne, wenn Marketing gut gemacht ist oder wenn ein Verkäufer gut ist oder sehr gut, dann kaufe ich natürlich viel lieber, als wenn schlecht gemacht wird. Also wenn man auch so bestimmte Strategien auffahrt aus der Verkaufspsychologie und so, ich denke, ach schön, das war ein schöner Anker oder ah, hier ist nochmal der Trigger gesetzt, sehr gut. Also dann kaufe ich einfach lieber, ne? Und das andere ist halt, ja, dass man natürlich niemand darauf gefeilt ist, also geschützt vor diesen ganzen Sachen, ne? Also weil wir natürlich nicht immer in diesem System 2 unterwegs sind. Wir können nicht immer einfach aus energietechnischen Gründen nicht immer genau überlegen, ja, was ist jetzt da und was steht da genau und brauche ich das, nochmal alles abwägen und so. Also manchmal muss einfach schnell eine Entscheidung getroffen werden, ne? Oder man entscheidet sich einfach schnell. Es ist ja auch nicht immer schlimm, ne? Also ich finde es jetzt nicht immer schlimm, dass man bestimmte Sachen auch einfach zügig intuitiv entscheidet. Ich bin auch ein Mensch, der sehr intuitiv auch unterwegs ist, gerade auch wenn ich Feedback gebe zu unseren Kundenprojekten, sage ich relativ schnell, hey, mach mal die Headline, mach mal den Hook. Aber Intuition ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern eine sehr gute Intuition kommt ja daher, dass wir Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, wir haben Erfahrung gesammelt, wie etwas funktioniert, wie etwas abläuft und durch diese Erfahrung können wir intuitiv bessere Entscheidungen treffen. Also Top-Trainer wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola, die wechseln ja nicht einfach irgendeinen Top-Spieler ein und sagen, oh, ich fühle jetzt irgendwie so, dass ich jetzt nochmal den und den Spieler einwechsel oder so, sondern die treffen die Entscheidung dann schnell, intuitiv, aber die nutzt ja die kompletten Erfahrungen, die die haben aus den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten. So, ne? So ist es bei mir auch so. Ich treffe dann Entscheidungen und sage dann, hey, mach mal das anders oder bildpsychologisch würde ich das Bild anders wählen. Mach mal die Text so, wenn ich unsere Kundenprojekte durchgehe. Und es ist nicht so, dass ich dann nicht aus den Erfahrungen sparen ziehen würde. Ne? Also ich ziehe aus diesen Erfahrungen, die ich habe, aus den letzten 11 Jahren, aus tausend von Projekten, daraus speist sich ja dann die Intuition. So, kommen wir mal zu den 10 Core-Ideen von Daniel Kahneman. Einmal die Wahrscheinlichkeitstheorie, das heißt, Menschen treffen Entscheidungen aufgrund dessen, was sie gewinnen oder auch verlieren. Das heißt, jemand bucht, sagen wir mal, einen Freelancer, einen Copywriter, einen Webdesigner oder eine Agentur und trifft dann die Entscheidung auf seine Erfahrung. Das heißt, wenn er dann schon, sagen wir mal, positive Erfahrungen mitgemacht hat mit Dienstleistern und dass er quasi plausibel für ihn ist, dass er halt viel rausholt, also dass er viel gewinnen kann dadurch und das Gewinnen größer ist als das Verlieren, dann wird er eher zustimmen. Das heißt, wir haben diese Wahrscheinlichkeitstheorie. Das heißt, die Menschen berechnen im Kopf für sich die Wahrscheinlichkeit. Das ist immer maximal ungenau, logischerweise. Aber sie rechnen die Wahrscheinlichkeit und denken sich, hey, wenn ich bei dir jetzt was buche, wenn ich bei dir was kaufe, wie weit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut läuft, erfolgreich wird, ich dann bestimmte Sachen bekomme und da besser bin. Aber auch, wie ist die, das ist die Verlustaversion, ne? Wie ist der Verlust? Das heißt, gibt es bestimmte Sachen, die mir an Verlust drohen. So, und wie kann man das nun nutzen? Es ist natürlich wichtig, dann im Marketing schon klar zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen größer ist als zu verlieren. Also man macht alles richtig, man ist auf der sicheren Seite. Ne? Also das muss schon direkt klar sein, ne? Dass man da auf einem guten Weg ist. Und natürlich auch aufzeigen, was ist, wenn man es nicht macht? Das heißt auch ganz klar, Verlustaversion, den Verlust aufzuzeigen. Was ist, wenn du nicht uns buchst, um dann Mitarbeiter zu gewinnen. Also uns jetzt nicht, aber eine Mitarbeitergewinnungsagentur. Oder uns nicht buchst für den Relaunch einer Webseite beispielsweise oder für die Texte. Das heißt, einmal aufzuzeigen, was gewinnt die Person und das sehr stark aufzuzeigen und Sicherheit zu geben, ohne jetzt irgendwie unseriös zu übertreiben. Gleichzeitig aber auch zu zeigen, was ist der Verlust, wenn man es nicht macht. Wenn man jetzt keinen Relaunch macht vor der Webseite, wenn man jetzt nicht dort Social-Media-Beratung in Anspruch nimmt oder was auch immer du verkaufst. So. Und das ist das, was die Leute nutzen. Sie berechnen im Kopf die Wahrscheinlichkeiten und das kannst du positiv beeinflussen über Marketing, aber natürlich auch im Verkaufsgespräch. Ne? Dass du auch im Verkaufsgespräch das so aufzeigst, dass du aufzeigst, ja, was dort alles möglich ist, ne? Was man da alles machen kann und wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, wenn das gut, ja, gut gelingt oder der Verlust. Also, das ist die Wahrscheinlichkeitstheorie. So, dann zweiter, so eine meiner Lieblingsheuristiken, ist die Repräsentationsheuristik. Das heißt, wenn du irgendwie gefragt hast, sag mal, wie ist die hochste Wahrscheinlichkeit oder wie viele Leute aktuell gehen insolvent? So, wenn du jetzt in deinem Umfeld einige Leute hast, die insolvent gegangen ist, greift dein Gehirn auf die Informationen zurück, die in deinem Kopf sind. Logischerweise. Ne? Er greift natürlich auf die Informationen zu, die bei uns im Kopf sind. Er hat ja keine anderen Quellen in dem Sinne. Ne? Wir können nur das wissen, was wir selbst in unserem Kopf haben. Und wenn da relativ viele sind, das heißt, relativ viele dann insolvent gegangen sind, wirst du die Wahrscheinlichkeit massiv überschätzen. Ne? Das ist genauso, wenn jemand fragt, der Klassiker, den Kahneman immer wieder nutzt, ist das Thema Trennung, Scheidung. Wenn du jetzt in deinem Umfeld viele Leute hast, die sich jetzt geschieden haben lassen, dann wirst du die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl der Scheidungen generell völlig überschätzen. So, wenn du jetzt merkst, du hast einige Kunden, wo du als Designerin beispielsweise blau gewählt hast als Farbe und dann fragt jemand, ja, was sind denn so beliebte Farben gerade? Ja, blau. Das muss noch nicht mal bewusst passieren. Es muss noch nicht mal so sein, dass du da bewusst überlegst, ja, ach ja, ich habe ja viele Kundenprojekte gemacht und da war blau sehr viel als Farbe präsent. Nein, das kann auch einfach unbewusst passieren. Also, dass du dann einfach das Gehirn darauf zugreift, einfach weil es zuletzt sehr oft diese Farbe blau gesehen hat. So. Auch das kannst du natürlich nutzen, ne, durch bestimmte psychologische Botschaften und du kannst dich davor schützen. Das heißt, wenn jemand dich fragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit hier oder was meinst du denn, wie viel ist das und das oder so Schätzungen oder so, dass du wirklich überlegst, stopp, greife ich jetzt nur auf meine Erfahrung zurück? Ist es einfach meine Erfahrung oder was ist mit den realen Zahlen? Die realen Zahlen sehen dann objektiv oft nochmal anders aus. Ist auch bei Gewalttaten so oder wenn man jetzt beispielsweise, ich bin in guten Viertel aufgewachsen, aber es gab bei uns in Viertel in Köln. Wenn man jetzt da nicht aufgewachsen ist, gab es da durchaus auch mal so Überfälle oder so, ne? Und sehr unangenehme Situationen auch. Und da stand auch immer wieder in der Zeitung. So. Ich habe halt damals keine Zeitung als Kind gelesen, also wusste das halt nicht, hörte das auch nicht gehört und bin dann immer auch teilweise nachts dann, also als Jugendlicher dann logischerweise, 14, 15, da auch im Dunkeln durch die Gegend da gelaufen, an der Bahnhaltestelle und so. Viele meinten dann so, ey, fast jede Woche passiert hier irgendwas, die machen hier schon Polizeikontrollen und bla und es ist ja super gefährlich. Aber ich weiß es einfach nicht. Ne? So ähnlich, 2022 war ich einen Monat in Kalifornien, also USA-Tour, war aber auch in Las Vegas, Nevada und so und in Los Angeles. Und da hatte ich ein Hotelzimmer Downtown, also auch, was ich aber auch nicht wusste, Downtown nicht der beste Ort in Los Angeles. Und dann war da ein Viertel, es nennt sich Art District. Und ich dachte, Art, ne, Kunst, finde ich super. Ich interessiere mich auch für Kunst. Ich habe auch das Art-Magazin als Kunstmagazin abonniert. Mensch, toll, dann gehe ich da mal lang und flaneure durch das Art District. Ja, ist einer der gefährlichsten Viertel überhaupt in Los Angeles. Aber das wusste ich nicht. Ne? Dachte dann, ja, ja, Kunstviertel klingt gut. Sieht nicht so gut aus da. Das hatte mich schon gewundert, aber dachte, ja, ist ja Kunst. Ne? Also sehr, sehr spannend. Genau. So, dann gibt es den Effekt, Endowment-Effekt, super spannend, gerade Marketing. Fast jeden Tag gebe ich unseren Kunden immer wieder die Empfehlung, diese Strategie auch zu nutzen. Wenn ich selber mich als verantwortlich für etwas fühle, ne, und selber auch, ne, Selbstwirksamkeit, das heißt, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe was geschafft, was gemacht und bin dafür auch mitverantwortlich, zum Beispiel als Coachie, als Kunde von irgendwem, sag mal, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, habe ein Führungskräfte-Coaching gebucht oder so, ne? Das heißt, wenn wir uns selber halt fühlen als mitverantwortlich und dass wir das mitgeschafft haben, Selbstwirksamkeit, ne? Gemeinsam haben wir das Projekt gestemmt, Herr Meier, dann führt das dazu, dass wir es als wertiger wahrnehmen und besser wahrnehmen. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich für meinen Neffen und Nichten da den Lego Turm selber dann aufbaue für die, dann denken die, super, es ist der Lego-Turm da, nett, aber wenn sie ihn selber bauen, ist es in den meisten Fällen sinnvoller. Das ist genauso wie in Kundenprojekten, wenn ich den Kunden aktiv mit einbinde, auch sage, ja, was ist hier deine Meinung dazu und hier, jetzt brauche ich von dir noch die Texte und die Textideen und so, wenn es so als gemeinsames Projekt wirkt, dann wirkt die Wertigkeit höher und insbesondere, wenn man dann auf das, wenn das dann Ownership, das heißt, wenn man die Leute halt auch mit dafür verantwortlich macht, also für den guten Erfolg, ne? So, dass man halt sagt, Mensch, gemeinsam haben wir das hinbekommen. So, Achtung, bei diesem Effekt, bei diesem Trigger ist eine große Gefahr, ne? Die große Gefahr ist, dass man zu das führt, was ich ja ganz oft in diesem Podcast anspreche, dass Leute sich zu sehr einmischen. Das habe ich auch mal wieder, gestern hatte noch ein Kunde bei WhatsApp mir eine Nachricht geschickt, meinte, ah, hier, und jetzt mischt der Kunde sich ständig ein, dabei macht er dann alles falsch oder hat gar keine Ahnung davon. Da muss man natürlich aufpassen, ne? Dass man schon die Leute einbindet, wenn die das wollen, ne? Und auch darauf betont, dass man das ja gemeinsam erfolgreich hinbekommen hat, den Relaunch oder die SEO-Unterstützung. Aber, und das ist sehr wichtig, dass man halt auch natürlich hingeht und klar macht, ne, dass man selber, du bist der Experte, ne, du bist die Agentur, du bist der Berater, du kennst dich damit am besten aus. Ne, das ist super wichtig, das auch nochmal zu betonen, ne, weil sonst, ja, Herr Meier, warum haben Sie das denn gebucht? Ne? Also, wenn Sie das doch selbst am besten wissen, ne, das macht keinen Sinn. Genau. Also, das ist sehr wichtig, dieser Effekt, dass man die Leute damit einbindet. Gut. Ja, dann ein typischer Denkfehler auch, ne? What you see is all there is. Das heißt, wir haben nur das im Kopf, was wir im Kopf haben. Das sind diese typischen blinden Flecken. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zu etwas urteilen, wenn wir eine Entscheidung treffen, haben wir nur das Wissen, was wir gerade im Kopf haben. Das ist, glaube ich, logisch und nicht alles können wir abrufen. Also psychologisch ist es so, dass unser Gehirn nichts vergisst in dem Sinne. Aber wir können manchmal auf bestimmte Sachen nicht mehr zugreifen. Das heißt, alle Wahrscheinlichkeiten, die wir im Kopf berechnen, alles, was wir entscheiden, ja, beruht nur darauf, was wir jetzt gerade im Kopf haben und was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir irgendwo aufgeschnappt haben. Und da musst du erstmal gucken, ist die Quelle von dem, wo du es aufgeschnappt hast, überhaupt relevant? Na, als gestern noch ein Kunde, der dann irgendwo auf so einem Barcamp war und dann irgendwelche Leute, die teilweise gar nicht selbstständig waren oder irgendwo noch irgendwo Vollzeit gearbeitet haben, gerade zu starten, dann irgendwelche Tipps ihm gegeben haben und der Kunde macht halt schon locker seine 60.000, 70.000 im Monat. Also das machte gar keinen Sinn, ne, auf die dann zu hören. Das klingt jetzt nicht abwertend oder so, aber das machte keinen Sinn. Ne? Also inwieweit sollen die den unterstützen? Und da sind viele Leute anfällig. Heißt aber auch, dass man sich immer wieder den Input von außen holen muss, um diese blinden Flecken zu überwinden. Ne? Also René und ich lassen uns auch immer wieder unterstützen von einem Berater aus London, jetzt schon seit 2016, dass wir regelmäßig in London sind oder auch online das machen, um halt einfach blinde Flecken zu erkennen. Dann sagt er zum Beispiel, hey Matthias, René, hello, na, das und das habt ihr völlig übersehen oder was ist denn hiermit? Warum geht ihr da nicht nach? Oder hey, was ist mit der Botschaft, die hast du eben kommuniziert? Was ist denn damit? Genauso wie im Fitnessbereich, lasse ich mich auch unterstützen, weil es oft auch nicht alleine geht. Und dann braucht man halt nochmal Impulse, um diese blinden Flecken zu erkennen, wo man irgendwie Sachen übersieht. Weil das gefährlich ist halt, wenn man denkt, ja, ich weiß das schon alles, ich kann das schon alles. Na, das ist halt de facto nicht möglich. Man braucht immer wieder von außen diese Sichtweise und dass man bestimmte Denkfehler auch erkennt. Also genau diese Sachen, die Kahnemann erläutert, die muss jemand von außen bei dir erkennen und dir das aufzeigen. Na, deswegen haben wir auch unser Business Sparring, unser Circle of Business Excellence, wo wir das die ganze Zeit machen und die ganze Zeit den Leuten aufzeigen, hey, schau mal, mach mal das oder hey, mach mal dies oder du verrennst dich hier. Ne? Viele verrennen sich, machen Sachen, die ineffizient sind, verschwenden ganz viel Zeit. Da braucht man halt ganz klar 1:1 Tipps dafür. Genau. Ja. So, dann Overconfidence Bias, auch ein Klassiker. Die Leute überschätzen ihr Wissen, überschätzen ihre Fähigkeiten und ihre Vorhersagequalität. Das heißt, sie glauben, sie wüssten mehr, als sie eigentlich wissen. Sie halten sich für sehr fähig und denken halt auch, sie könnten Sachen sehr gut kontrollieren. Ne? Und im Prinzip, das ist diese Kontrollillusion, die wir in der Psychologie auch haben. Ne? Das ist dieser, dass man Locus of Control, dass gerade viele selbstständige Unternehmer so eine sehr starke innere Kontrollüberzeugung haben. Bedeutet, mein Wille geschehe, ich weiß das alles, ich kann das alles und ich habe da volle Kontrolle auf. Ne? Dabei ist Zufall, bestimmte zufällige Begegnungen, bestimmte Einfälle, die man hat, dass man irgendwas aufschnappt und so, ein viel größerer Faktor, als viele denken. Ne? Klar, Fähigkeiten müssen klar sein, Know-how muss da sein, das musst du alles drauf haben, aber was auch ganz entscheidend ist, ist dieser Faktor, dass man immer noch überlegt, okay, weiß ich das wirklich, ist das wirklich klar? Was ist, wenn es schief geht? Ich mache das auch mal wieder bei Kampagnen, denke, okay, wir machen eine krasse neue Kampagne, investieren da ein fünfstelliges Budget rein und. Na, und dann sind wir oft, René und ich sind immer sehr begeisterungsfähig, freuen uns drauf, ja super, das wird eine ganz tolle Sache. Aber wir denken dann immer schon so, hey, okay, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn die 20.000 Euro weg sind? Was ist, wenn das nicht läuft? Das heißt, nicht so pessimistisch, das dann so schwarz zu malen, aber im Kopf musst du quasi beides haben. Ne? Sowohl dieses, ja, ich freue mich drauf und es wird richtig gut, gleichzeitig aber auch diese Kehrseite zu überlegen, okay, was ist, wenn es nicht klappt? Ne? Wie geht es dann weiter und so weiter? Beides musst du quasi gleichzeitig im Kopf jonglieren. Wie so ein Jongleur musst du quasi beide Bälle jonglieren. Ne? Das ist diese Ambivalenz. Viele können das nicht. Viele können nicht ambivalent denken. Die sind entweder nur so binär unterwegs. Entweder so oder so. Oder ja, das wird schon klappen. Oder wie wir bei uns in Köln immer sagen, hätte schon immer gut gegangen, klappt schon irgendwie. Das ist dieses rosa-rote Brille aufsetzen, das ist ganz, ganz gefährlich, ne? Ganz, ganz gefährlich im Business. Ne? Da kommt schon irgendwie nochmal ein neuer Kunde oder das klappt schon so. Ne? Also sehr gefährlich. Guck da lieber klar drauf, überleg dir, okay, was ist, wenn es gut läuft? Ne? Was ist aber auch, wenn es nicht so gut läuft? Ne? Dass du da einen Notfallplan hast und vorbereitet bist. So. Also sehr wichtig. So, gehen wir mal weiter. System 1 und System 2. Ne? Eine große Idee von ihm, das Denken zu unterteilen. Das ist natürlich nur ein Modell, aber lässt sich biologisch auch gut zeigen. Wir sind, wie gesagt, meistens in diesem Autopilot, System 1, wenn wir einkaufen gehen, wir rennen dann durch den Laden, ja, packen uns irgendwie Obst, Gemüse ein, was auch immer du einkaufst und sind da natürlich besonders anfällig auf diese ganzen psychologischen Trigger. Ne? In den letzten Podcast-Folgen, in den letzten 600 Folgen, die es hier so gibt, habe ich ja hunderte von Triggern irgendwie vorgestellt. Und da ist man besonders anfällig, wenn man auf Autopilot ist. Und so sind die meisten Leute auch beim Internetsurfen. Na, also beobachte dich mal selbst, wenn du auf Webseiten unterwegs bist, egal auf dem Handy oder am Desktop. Man scrollt da einfach relativ zügig durch, guckt da mal eben, ja, hier, okay, auch nächste Seite oder Social Media Feed, ne, dann kommt dann irgendwie eine Meldung über irgendwas Negativem, was passiert ist, dann plötzlich ein Katzenbabybild, dann irgendein, ja, irgendjemand, der da postet, wie krass er ist und so weiter, ne, es sind einfach so viele Reize und dieses ganze Social Media, ne, diese ganze Reizüberflutung, diese ganzen Informationen, Newsseiten und so weiter drängen uns halt massiv in dieses System 1. Das heißt, auch hier ist es ein Erfolgsfaktor, mehr in System 2 unterwegs sein. Dieses Rationale, wir können natürlich nicht nur rational denken, das ist Quatsch, aber dass wir mal überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Ne? Oder hey, habe ich hier überhaupt die richtigen Sachen geschrieben? Macht das Sinn, dass ich die Entscheidung so treffe? Macht das Sinn, jetzt monatelang auf Social Media irgendwas zu posten und es kommt kein Kunde bei zustande? Und. Ne? Also da halt ganz klar, das nochmal zu reflektieren. Was mir hilft, um dieses System 2 zu trainieren, natürlich einfach von Social Media möglichst fernbleiben. Also bei mir ist es so, dass meine Mitarbeiter da viel posten und machen. Ich bin da auch natürlich immer wieder auch persönlich, aber ich produziere statt zu konsumieren. Ne? Pass auf, konsumiere nicht stundenlang irgendwie Social Media. Ne? Das macht einfach psychologisch, bist du dann voll auf diesem System 1 und sorgt dafür, dass dein Kopf auch sonst im Alltag überwiegend auf System 1 unterwegs ist. System 2, wie gesagt, Social Media reduzieren, lieber coole Sachen produzieren, wie jetzt dieser Podcast, als jetzt zu konsumieren. Und dann natürlich lesen. Und damit meine ich insbesondere auch schwierige Literatur. Ne? Also beispielsweise, ich lese viele sehr philosophisch anspruchsvolle Literatur, aber auch generell ganz normale Romanliteratur, die aber anspruchsvoller ist. Ne? So ein bisschen, wenn man jetzt Kafka, ja, ne? Kafka Geburtstag. Und Kafka sagt immer, ne? Die Bücher müssen so sein, wie als wenn man das innere Eis, was man im Kopf hat, mit einer Kettensäge zerstört. So muss ein Buch sein. Also muss einen immer wieder zum Stolpern bringen, das Denken zum Stolpern bringen, dass man nochmal kurz innehält, dieses Gefühl, vielleicht kennst du das, okay, ja, Mensch, da muss ich mal drüber nachdenken. Ah, was war das denn für ein Punkt? Ah, spannend. Ach Mensch, was ist das denn? Ne? Also nicht dieses, ja, hab ich verstanden, ja, und weiter, sondern dass man kurz innehält und denkt, ach Mensch, Moment mal, da, das ist doch ein guter Punkt, oder? Na, dass das Denken kurz stoppt und wir aus diesen Automatismen raus aussteigen. Und je mehr wir uns mit, sagen wir mal, schwierigeren Literatur beschäftigen, desto einfacher wird es erstmal, die zu lesen. Man muss sie ein bisschen durchbeißen, aber es lohnt sich. Und je mehr wirst du auch im Alltag aus diesen Denkautomatismen aussteigen, aus diesen reinen Reiz- und Reaktionssachen, ne? Dass man da diesen Reiz-Reaktionssystem so schnell hat. Ne? Also je häufiger du es machst, desto eher wirst du aussteigen und wirst dann viel bessere Entscheidungen auch treffen. Genau. Das ist ganz entscheidend dazu. Die nächste Core-Idee ist die Loss Aversion. Wir Menschen haben eher Angst, etwas zu verlieren oder handeln, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren, als etwas zu gewinnen. Das heißt, es ist super wichtig, ne, gerade auch um Dringlichkeit auszulösen. Vielleicht hast du immer wieder das, dass Leute sagen, ja, es ist so nice to have, haben wir auf der Liste. Schauen wir mal, ob wir das machen und so. Ja, genau. Erstmal sind andere Sachen wichtiger. Solche Aussagen. Und da ist die Loss Aversion sehr wichtig, also den Leuten aufzuzeigen, was ist der Verlust. Und da gibt es verschiedene Dimensionen des Verlustes. Es kann psychologischer Verlust sein, dass ich dann, wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, mit falschen Kunden beispielsweise, immer mehr Stress habe, schlechte Laune, Zeit verliere. Das kann aber auch Loss Aversion bezüglich auf Wirtschaft sein, ne, dass ich einfach immer mehr Geld verliere. Ne, eine unbesetzte Stelle, die dann wenn ich ein paar tausend Euro im Monat kostet oder gar 10 oder 15.000 Euro, je nach Betrieb. Ne, eine unpassende Webseite, ne, die auch Kunden abschreckt, weil die Webseite nicht so gut ist. Oder ein Team, was sich nicht gut entwickelt, wo es zu Kündigungen kommen kann, wenn ich jetzt nicht eine Teamentwicklung mache oder Führungskräftecoaching. Das heißt, zeigt den Leuten immer wieder auf, was sie verlieren, wenn sie nicht buchen. Einmal psychologisch, wirtschaftlich und es gibt dann natürlich noch zahlreiche andere Komponenten. Diese Loss Aversion ist stärker. Also Menschen haben eher Angst vor Verlust. Gerade in Deutschland ist das sehr stark. Deutschland, Österreich, Schweiz in diesem Kulturkreis sehr stark verbreitet. In Amerika ist teilweise nochmal anders. Da ist die Hinzu-Motivation oft nochmal stärker. Aber grundsätzlich wirkt es stärker, teilweise 3 bis 4 Mal, als die Freude, etwas zu gewinnen. So, dann natürlich auch eine Grunderrungenschaft, dafür ist er ja besonders bekannt, ist nämlich das Ankern, ne? Also the Anchoring Bias, dass man nochmal Sachen ankert. Und da gibt's, das ist eine Wissenschaft für sich, es gibt diesen klassischen Anker, den du sicherlich kennst, dass man sagt, hey, der Film geht 120 Minuten lang und er kostet 29 Euro. So, das heißt, ich verankere in deinem Kopf die 120, was dann natürlich viel größer wirkt als die 29, logischerweise, also nicht nur wirkt, sondern auch ist, was dazu führt, dass du halt den Preis für kleiner hältst. Das heißt, generell ankerst du, also auch in einem Verkaufsgespräch, nennst du vor dem Preis oder vor dem Invest, nennst du nochmal eine andere größere Zahl, die du dann im Kopf verankerst und dann wirkt der Preis geringer. Das ist so der Klassiker, absolutes Pflichthebel der Preispsychologie. Ich sage das auch unseren Kunden, ich sag, wir können über das eine oder andere diskutieren, aber nicht über den Anker, weil der einfach sehr, sehr gut wirkt und sehr gut funktioniert. Also immer eine höhere Zahl vorher ankern. Allerdings ist das, wie ich schon sagte, eine Wissenschaft für sich, ist auf jeden Fall eine komplette Podcast-Folge wert, weil das natürlich noch viel differenzierter und komplexer ist. Man kann auch bestimmte Ideen verankern, ne? Dass man mit den Leuten was im Kopf ankert. Das kann sowas sein wie, ja, die Psychologie ist die Basis von Marketing. Ohne Psychologie kein erfolgreiches Marketing. Oder wenn du Marketing erfolgreicher gestalten möchtest, ist Psychologie, Verkaufspsychologie das Mittel der Wahl. Auch das ist natürlich ein Anker. Das heißt, ich verankere in deinem Kopf einen bestimmten Grundframe. Auf der Basis, alles, was ich weiter erzähle, was ich mache, nimmst du halt in diesem Rahmen wahr. Das heißt, man kann auch Ideen im Kopf von Menschen verankern. Deswegen haben wir zum Beispiel bei uns jetzt ins Training gepackt, das Inception-Marketing-System. Klingt spannend, wo man einfach noch mehr in den Kopf der Menschen kommt für bestimmte Sachen. Und zu guter Letzt noch, als eine weitere Kernidee ist der Framing-Effekt. Das heißt, alles nehmen wir in einem bestimmten Rahmen wahr. Ich denke mal, dazu habe ich schon so viel erzählt in diesem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal auch. Also Framing, 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 alles nehmen wir in einem bestimmten Rahmen wahr. Deine Webseite, deine Außendarstellung, wie du kommunizierst, alles ist in einem gewissen Rahmen und den Rahmen musst du natürlich selbst bestimmen. Willst du als professioneller, vertrauenswürdiger Dienstleister wahrgenommen werden, der Top-Kunden anzieht? Ne? Willst du, weiß nicht, als eher die kreative, lustige Agentur wahrgenommen werden? Ne? Und das ist halt super wichtig, dass du dort den Rahmen selbst bestimmst. Ne? Auch im Bereich Onboarding, Kundengewinnung, Kundenunterstützung, immer ist der Rahmen entscheidend. Ne? Also das ist auch ein Riesengebiet für sich. Mach dir das immer wieder klar. Alles, was du kommunizierst an Postings, Ads, ist alles wird im gewissen Rahmen wahrgenommen. Ne? Egal ob die Bilder, die Wörter, die Sätze, alles erzeugt einen gewissen Rahmen, wie man das wahrnimmt. Auch einzelne Wörter, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, wir haben da ein Bootcamp nächste Woche, Verkaufspsychologie, sei dabei. Ist was anderes, wenn ich sage, ja, wir haben da einen coolen Workshop. Ne? Wir haben einen Workshop, haben einen Workshop-Tag oder wir haben ein Seminar oder ein Training. All das setzt einen bestimmten Frame, einen gewissen Rahmen und das zieht bestimmte Leute an. Die sagen, ja, Bootcamp, bin ich dabei. Ja, Workshop eher nicht, das klingt mir zu Larifari. Und andere sagen, ja, cooler Workshop mit Spielen und Basteln und Knete, die dann vielleicht halt sagen, nee, ne, so Bootcamp, nee, das klingt mir zu hart, das ist mir jetzt so zu hart. Und das ist super wichtig und jedes Wort entscheidet da, wie das wahrgenommen wird. Ne? So bei uns sagen wir zum Beispiel Analysegespräch auf unserer Webseite, wo wir einfach, ja, dein Business analysieren, Marketing, Vertrieb und gucken, wo sind noch Stellschrauben. Das setzt ein anderes Rahmen, als wenn ich sage, ja, unverbindliches Erstgespräch oder Kennenlerngespräch, wir schauen mal. Nee, also das machen wir nicht. Und von daher, der Rahmen ist ganz entscheidend. Ne? Und ich denke mal dazu, ja, habe ich ja so viele Podcast-Folgen schon gemacht, gerne da nochmal reinhören. So. Das waren jetzt so 10 Kernideen von Daniel Kahnemann. Buch, schnelles Denken, langsames Denken, unbedingt lesen und hören, am besten beides gleichzeitig lesen und hören, bis es im Kopf ist, immer wieder klar machen. Super spannende Sache. Und ansonsten, ja, gutes Umsetzen der Punkte. Umsetzen schafft Umsatz. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.